Das ist ein männlicher oder weiblicher Körper und der bestimmt die Gua-Zahl und das Trigramm. Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. In dieser Folge wird's philosophisch. Wir sprechen darüber, warum manche Menschen eher typisch männliche und andere eher typisch weibliche Wesenszüge haben. Und das unabhängig von ihrem Geschlecht. Wir sprechen darüber, welche Rolle die Geister, Körpergeist und Seelengeist dabei einnehmen und wie offen unsere Gesellschaft heute eigentlich für die Menschen ist, die sich nicht klar dem einen oder dem anderen Geschlecht zuordnen wollen. Julia erzählt, wie sich in ihrem Leben der Yang geprägte Seelengeist geäußert hat und erklärt, welche verschiedenen Yin- und Yang-Ausprägungen der Elemente es gibt. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich habe mich gefreut, live dabei zu sein, als Julia einen Aha-Moment hatte. Sie hat nämlich erkannt, dass sich bei ihr besonders die männliche Ausprägung mit einem bestimmten Ereignis in ihrem Leben verändert hat. Wenn ihr wissen wollt, was das war und wie es sich verändert hat, dann hört euch diese Folge an. Viel Freude damit! Hallo Julia, guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute begrüße ich dich mal im Stehen.
Wahnsinn.
Toll, oder?
Es ist so toll. Ja, ich bin viel wacher als sonst.
Ich finde wirklich, also ich finde, ich stehe jetzt hier so auf beiden Beinen fest. Du bist es ja schon eher gewöhnt. Du singst ja im Chor, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Für alle, die unsere Instagram-Accounts verfolgen, es gibt hier einen neuen Schreibtisch im Aufnahmestudio. Da kann man stehen und sitzen. Und zwar nicht auf dem Tisch stehen, sondern daneben stehen. Man fährt den hoch. Und jetzt nehmen wir mal die erste Folge im Stehen auf.
Also als Erklärung für all diejenigen, die sich fragen, warum die Stimmen heute so viel intensiver sind.
Ja, also ich finde es noch sehr angenehm. Mal schauen, ob ich das nach 10 Minuten immer noch sage. Völlig erschöpft.
Nee, in unserem Alter.
Gut, aber kommen wir zu Feng Shui.
Ja.
Starten wir mit den Monatseinflüssen.
Ja.
Und zwar für Juli.
Da wird's heiß.
Sehr schön.
War klar, oder? Mhm. Ist jetzt keine Überraschung.
Feuer.
Ja, und zwar tatsächlich, weil im Juli von den Monatssternen her die 9, die ja für Feuer steht, in der Mitte steht. Also das ist so ein bisschen tatsächlich der Einfluss, der über allem schwebt, in allem ein bisschen drin steckt. Der Juli wird heiß. Im Juli gibt's auch Krankheiten. Das wäre der Stern Nummer 2. Der findet sich im Juli im Westsektor. Die 2 ist die kleine Erde und die halten wir in Schach, indem wir diesen Bereich mit Metall gestalten. Denn Erde fördert Metall, das heißt, damit ist sie beschäftigt und kann so nicht mehr diese Krankheitswirkung ausbilden. Dann gibt es im Juli auch hier und da ein bisschen Streit und wenn, dann eher im Nordostsektor, denn da sitzt die 3. Das ist der Streitstern. Das ist großes Holz. Und das große Holz können wir beschäftigen, auch wieder mit Metall, aber ganz anders, mit einem kleinen Metall. So ein bisschen diesen dicken Eichenstamm, ein kleines bisschen piesacken. Dann kann der Streit sich nicht so ausbreiten. Insbesondere, wenn im Nordostsektor vielleicht der Eingangsbereich ist, dann kann man damit arbeiten. Wer unsere letzte Folge gehört hat, weiß, dass tatsächlich an meiner Eingangstür im Büro ein kleines Metallwindspiel hängt. Also doppelt gemoppelt an dieser Stelle. Dann gibt es auch im Juli die 5, das ist der Chaosstern, der sorgt für Unfälle, kleinere Missgeschicke, bisschen, dass Sachen kaputt gehen zum Beispiel. Das Ganze ist im Juli im Nordsektor und die 5 ist die ganz große Erde. Die halten wir in Schach, indem wir sie ordentlich mit Metall beschäftigen, beziehungsweise ganz extrem und konzentriert mit einer Salzwassermünzenkur, die wir dann eben im Nordsektor aufstellen können. Und schließlich gibt es ja auch im Juli den Raubstern, die 7. Die sitzt im Juli im Ostsektor. Und da können wir zum einen, haben wir ja gemeinsam gelernt, die 7 mit ein bisschen Wasser klein halten, denn Metall fördert Wasser. Die 7 ist das kleine Metall. Das heißt, die ist dann beschäftigt mit der Wasserproduktion. Und wir können, wenn wir auf Geld warten, das uns zusteht, sei es offene Rechnungen, irgendwelche versprochenen Zuwendungen, die kriegen wir, die holen wir uns sozusagen, indem wir eine Kerze anzünden im Ostsektor. Aber aufpassen, sobald das Geld da ist, Kerze wieder ausmachen, damit wir die 7 nicht dauerhaft piesacken. Und insofern viel Freude mit allen anderen Sternen.
Sehr gut. Dann noch ganz wichtig, im Turtle Feng Shui Institute haben sich ein paar Termine geändert.
Ja.
Ein paar Seminartermine. Sag uns mal kurz, was hat sich geändert? Wann sind die nächsten Möglichkeiten, ein Seminar zu besuchen?
Ja.
Und welches vor allen Dingen?
Genau, viele. Mhm. Viele und das mehrfach. Hintergrund ist zum einen, dass tatsächlich die Anmeldezahlen nicht so hoch waren, wie wir es uns erhofft hatten. Und zum anderen, jetzt ist einfach auch Sommerpause. Tatsächlich gibt es in vielen Bundesländern ja jetzt teilweise schon Sommerferien. Und sie kommen jetzt auch. Und dann haben wir festgestellt, vielleicht ist es tatsächlich besser, wir beginnen im Herbst mit dem nächsten Ausbildungsblock, so wie ja Unis und Hochschulen auch und ganz viele andere Ausbildungsstätten. Deswegen haben wir unsere Termine verschoben und ich hole uns mal ab. Man kann tatsächlich einsteigen mit Modul 1. Heißt, man erfährt die Grundlagen des Turtle Feng Shui, also über alle 5 Lehren. Man kann persönliche Situationen mitbringen. Also wir besprechen dann schon ganz individuell auch Dinge. Modul 1 findet jetzt an 3 Terminen statt. Die erste Möglichkeit ist am 2. August, dann am 30. August und am 20. September. Die Termine stehen auf der Homepage, da kann man sich auch direkt anmelden. Dann startet der Ausbildungsblock, also Modul 2, haben wir auch verschoben, beginnt am 12. September. Da ist dann am 12. und 13. September Wuxing, also da sprechen wir 2 Tage über die 5 Elemente und wo sie überall drin stecken und was wir mit ihnen anstellen können. Und dann geht's im Prinzip monatsweise weiter und dieser Block wird dann im Februar 2025 mit der Prüfung abgeschlossen.
Also meldet euch an
und lernt Feng Shui.
Und lernt Feng Shui. So, heute sprechen wir über ein Thema, das auch Karl Willi in seinem Podcast bespricht, in seinem Podcast Feng Shui Wisdom. Und zwar ist es ein total spannendes Thema, wie ich finde. Ich hole uns mal ganz kurz ein bisschen ab, worüber er auch so erzählt. Und zwar in der TCM-Lehre, also traditionell chinesischen Medizin, sagt man, dass im Verlaufe der Schwangerschaft in den Körper des Fötus 2 Geister einziehen. Der eine ist im 3. Monat, das ist der Geist, Körpergeist Po. Und der zweite ist der Seelengeist Hun im 7. Monat. Und diese beiden Geister, die gibt's in der Yin- und in der Yang-Ausprägung, also weiblichen oder männlichen. Je nachdem, welcher Geist in den Körper einzieht, entwickelt sich ein Junge oder ein Mädchen, das eben in ihrem Verhalten oder in seinem Verhalten ebenso auch typisch Mädchen oder Junge ist. Jetzt kann es aber auch sein, dass sowohl Yin als auch Yang in den Körper einziehen. Also ein Yin Po und ein Yang Hun oder umgekehrt, was sich dann wiederum äußert, entweder in der Statur beispielsweise. Es gibt ja auch Mädchen, die sind relativ buschikos, sind so vom Körperbau eher so typisch, ich mache Anführungsstrichen hier, die man nicht sieht im Podcast, typisch Junge oder umgekehrt Jungs, die eben sehr weibliche Züge haben, feinere Gesichtszüge, feingliedriger sind, solche Sachen eben typisch in Anführungsstrichen Mädchen. Jetzt würde mich erstmal generell interessieren, wie stehst du denn zu diesem typisch Mädchen, typisch Junge Ding? Also ich muss gestehen, bevor ich selbst Kinder hatte, habe ich immer gesagt, ach, das ist doch alles Quatsch, das ist doch alles Sozialisation, wie man das Kind jeweils erzieht, das Mädchen oder den Jungen, so wird es dann auch, seitdem ich selbst 2 Kinder habe, ein Mädchen, einen Jungen, kann ich sagen, in Jungs beispielsweise, da stecken andere Energien drin als in einem Mädchen. Das ist häufig so ein, nenne ich es immer, diese Energie, die Mädchen in der Form so nicht haben. Obwohl auch mein Sohn sich mal gerne die Nägel lackiert und meine Tochter auch mal Fußball spielt. Wie sind da deine Erfahrungen? Wie ist es bei deinem Sohn? Der ist ja noch ein bisschen jünger, aber wie nimmst du das wahr?
Ja,
Punkt.
Ja, genau. Genau, also tatsächlich habe ich das ähnlich gesehen wie du. Vor allem, wenn ich jetzt auch an meine eigene Kindheit zurückdenke. Also ich selbst habe auch viel lieber mit Autos gespielt. Ich fand das interessanter. Ich habe auch am allerliebsten mit Lego gespielt und, halte dich fest, Häuser gebaut. Ach. Puppen hatte ich zwar auch, aber fand ich, ja, okay, spielt man wohl auch mit Puppen. Also deswegen war ich da total offen und flexibel und habe mir eben auch gedacht, lass die Kinder doch machen, man muss denen doch nicht, um Gottes Willen, bloß jetzt hier nicht Puppen den Mädchen schenken. Mhm. So nach dem Prinzip. Ja, wir haben einen Baggersohn. Das ist jetzt insbesondere bei unserem ganz besonders zu beobachten. Der fährt so dermaßen auf Bagger ab. Also ich hätte es mir nie vorstellen können. Also das ist so dieses eine Thema. Ich glaube, Bagger war sein erstes Wort. Ich glaube, noch vor Mama. Also das merkt man tatsächlich ganz bewusst. Da ist keine Prägung von außen gewesen. Mhm. Ja, er hat einen älteren Bruder, aber der hat jetzt dann keine...
War aber auch aus dem Baggeralter schon raus.
Eben. Also da waren jetzt keine Autos oder so, die jetzt bei uns rumgeflogen sind, sondern das hat einfach von Anfang an so angefangen. Bist mit dem Kinderwagen an der Baustelle vorbeigegangen und das Kind hebt den Arm und sagt, da, Bagger. Mhm. Das war schon interessant zu beobachten. Und eben auch, was du jetzt gerade beschrieben hast, die Energie. Also das ist ein echter Junge. Der ist einfach wirklich wilder. Ich höre das auch von anderen Eltern, wenn ich dann manchmal so erzähle, boah, also jetzt gerade, dann springt er auf mich drauf und dann tut's weh. Und also mir, ihm nicht. Und er ist dann so körperlich. Ich glaube, so kann man es vielleicht ein bisschen beschreiben. Der hat nur Unfug im Kopf und was er anfasst, macht er kaputt. So irgendwie, das ist echt anstrengend. Und da habe ich jetzt auch schon von anderen Eltern gehört, ja, es ist halt ein Junge. Mädchen sind da ganz offensichtlich anders. Also ich rede jetzt wirklich von den typischen Jungs und den typischen Mädchen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es gibt sowas. Das ist, sei es genetisch bedingt, sei es Körpergeist bedingt, es gibt einfach Grundtendenzen.
Würdest du denn bei dir selbst sagen, dass du dann da ein bisschen mehr, ich weiß auch nicht, ob man da dann sozusagen auch nochmal differenzieren kann, mehr Yang Po hattest, dadurch, dass du beispielsweise auch mit Autos gern gespielt hast und Häuser gebaut hast und so, dass das dann bei dir überwogen hat?
Ich glaube ja. Also ich glaube, das ist auch heute noch so. Ich bin sehr Technik interessiert, wenn nicht in Richtung Nerd. Ich bin auch in meinem Verhalten, insbesondere im beruflichen Kontext, habe ich sehr viele männliche Anteile. Da steckt, glaube ich, schon auch immer noch sowas drin.
Hast du den Beruf ja wahrscheinlich dann auch nicht umsonst so gesucht? Also
wahrscheinlich.
Vielleicht jemand, der weniger diese männliche Anteile hätte, würde vielleicht eher davor zurückschrecken, in so einen sehr männerdominierten Beruf zu gehen.
Das kann tatsächlich sein. Und jetzt ging mir gerade ein Licht auf. Ich fand auch Baustellen immer total geil. Und auch die Zusammenarbeit.
Jetzt wird einiges klar.
Und die Zusammenarbeit mit den Handwerkern und all das. Und also unter uns gesprochen, ist ein Geheimnis, auch dieses, ich bin dann diejenige, die ansagt, wie es gemacht wird. Fand ich schon cool. Mhm. Und jetzt kommt der Aha-Effekt. Seit ich Mutter bin, kommt da mehr weiblicher Anteil raus. Also da bin ich ausgeglichener, was das betrifft. Und seitdem machen mir die Baustellen keinen Spaß mehr.
Ehrlich?
Ja, das ging mir jetzt, ich habe ja gesagt, ich will keine Baustellen mehr machen, weil das hat sich in den letzten Jahren verändert. Es ist keine wirkliche Zusammenarbeit mehr, insbesondere auf großen Baustellen. Früher hat Architekt und Handwerker zusammengearbeitet, Architekt und Bauherr. Und mittlerweile ist es nur noch ein Gegeneinander. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Das macht keinen Spaß mehr. Und zufälligerweise deckt sich das mit meiner Mutterschaft. Also vielleicht will ich das jetzt auch einfach nicht mehr.
Also mein erster Gedanke dazu wäre, dass du schon genug Reibung im Privaten hast. So diese ständige Auseinandersetzung mit dem Kind, das ist ja auch immer so ein, was will das Kind, was willst du und so.
Ja, ja.
Und dass du die dann nicht mehr bereit bist, dann in der Arbeit dann auf der Baustelle noch auszutragen.
Wahrscheinlich. Ja, guter Gedanke. Also sozusagen, ich fasse nochmal kurz zusammen. Sowohl bei meinem Sohn betrachte ich typisches Verhalten und bei mir tendenziell eher atypisches. Und behaupte, da waren sicher Körpergeister und sind nach wie vor beteiligt.
Mhm. Dazu ist mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben, dass mein ehemaliger Chefredakteur, ich war ja früher in der Redaktion, und der ist ein bekannter Familienforscher, Professor Ftenakis heißt er, und der hat erzählt, diese Anekdote, dass man im Kindergarten die Mädchen in die Bauecke gesetzt hat und die Jungs denen die Kinderwägen in die Hand gedrückt hat. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt so richtig. Und die Jungs haben dann die Puppenwagen dazu verwendet, Dinge zu transportieren, so baustellenmäßig, ja, schubkarrenmäßig. Und die Mädchen haben dann mit den Kränen, die sie hatten, kommuniziert.
Ja,
das kann also ich mir es ging vorstellen. Wieder so in die alten Muster und hat im Prinzip genau das bestätigt,
ja,
was ich früher so als Klischee abgetan habe.
Was mir gerade eingefallen ist, vielleicht sollte ich noch mal ganz kurz dieses Yin und Yang erklären, dass wir da noch mal kurz anfangen. Ich erzähle euch mal kurz, wie die Welt begonnen hat. Diese Theorie ist jetzt auch schon 5000 Jahre alt und am Ende hat Lao Tse das auch zusammengefasst und prägnante Sätze draus gemacht. Eben unter anderem diesen. Am Anfang war das Wu-Qi, das Ur-Qi. Sehr stark komprimiert, also im Prinzip das, was vor dem Urknall war. Und dann kam wohl der göttliche Funke, nennen wir es mal so. Und dann ist was passiert. Dann hat sich nämlich dieses Wu-Qi aufgespalten und die Dualität ist entstanden. Und zwar Yang und Yin. Und Yang ist die Energie und Yin ist die Materie. Und insofern hat sich Yang, das männliche Prinzip, Yang hat sich nach oben orientiert und Yin, das weibliche Prinzip, die Materie, hat sich nach unten orientiert. Ist ja auch schwerer, ne? Kann man sich ja vorstellen. Und durch diese Bewegung ist dann die Dynamik entstanden. Also im Prinzip durch den Urknall ist Bewegung entstanden, Dynamik entstanden. Und die beiden, also Yang und Yin, haben angefangen, sich zu bewegen, zu rotieren, umeinander zu rotieren. Und das haben die damals vor 5000 Jahren diese Zeichen entwickelt. Und das zeigt sich im Tai-Chi-Symbol. Das Tai-Chi, das übrigens im Feng-Shui-Sinne nur in einer Variante richtig ist. Nämlich der dicke schwarze Böbel unten und der dicke weiße Böbel oben. Im Sinne von Yin und Yang.
Mhm.
Und daraus, aus dieser Rotation von Yin und Yang, sind am Ende die fünf Elemente entstanden. Wiederum in Yin- und Yang-Qualität. Und in Summe 10 verschiedene Qi-Qualitäten. Und das ist das, womit wir dann im Feng Shui arbeiten.
Eine Nachfrage. Jetzt habe ich mir dieses Yin- und Yang-Zeichen vorgestellt, so wie du das beschrieben hast, und bin deswegen verwirrt, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass Yang schwarz ist und Yin weiß. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Yang schwarz ist und Yin weiß. Ich glaube, ich täusche mich da richtig. Das ist mir jetzt in deiner Beschreibung aufgefallen. Das heißt, Yin ist
die Materie, ist schwarz, ist unten.
Mhm.
Yang ist die Energie, ist weiß, ist oben.
Mhm.
Spannend, gell?
Interessant, ja.
Mhm.
Jetzt haben wir ja interessanterweise schon dahingehend eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man das schon also erkannt hat. Ich denke, das Erkennen, das liegt schon eine Weile zurück, aber zumindest auch in der Gesellschaft aufgenommen hat, insofern, dass in Formularen kannst du jetzt nicht nur männlich-weiblich, sondern auch divers ankreuzen. Es gibt Toiletten beispielsweise, die nicht mehr eindeutig männlich oder weiblich sind, wo du dann als Mensch, wenn es dir so geht, du hast jetzt diese beiden Anteile in dir, fühlst dich weder dem einen noch dem anderen eindeutig zugehörig, so quasi, wohin gehe ich jetzt? Meistens wird es ja dann doch an den Geschlechtsmerkmalen festgemacht. Fand ich ganz schön, habe ich in einem Café mal gesehen, die hatten eine Toilette, da stand drauf zum Stehen. Und auf der anderen stand zum Sitzen. Schön. Also ich kann mir je nach Geschlecht völlig egal aussuchen, so will ich lieber stehen, will ich lieber sitzen. Ja, und den Ausdruck auch, dass man sagt, ja, ich lese mich als oder er oder sie wird gelesen als. Jetzt, wenn ich Mama bin, so wie wir es ja auch sind, und ich jetzt ein Kind habe, wo ich merke, da könnte das so sein. Das ist ein Yin-Geist und ein Yang-Geist eingezogen und offensichtlich ist es irgendwie nicht ausgeglichen oder...
Man beobachtet Konflikte im Innen und im Außen.
Mhm.
Und wenn es nur ist, dass der Junge einfach Spaß dran hat, die Röcke von der Mama anzuziehen und andere Kinder komisch drauf reagieren.
Mhm.
Sowas.
Aber ich meine, das ist ja auch eine gesellschaftliche Sache. Also wie ist es akzeptiert? Bei meinem Sohn im Kindergarten war vor kurzem ein noch bisschen kleinerer Junge als er in einem Rockkleid im Kindergarten. Habe ich total gefeiert, fand ich super.
Mhm.
Also vor allen Dingen die Eltern gefeiert, weil für das Kind ist es jetzt nichts Ungewöhnliches.
Ja.
Und genau, und jetzt meine Frage, wie kann Feng Shui da unterstützen und das Kind stärken, auch in seinem inneren Konflikt vielleicht?
Genau, weil der ist ja vorhanden, der innere Konflikt. Den können wir jetzt im Rahmen des Feng Shuis nicht herauslesen. Wir können im Baze oder jetzt im Turtle Feng Shui, im Liuzi, kann man sehr viel rauslesen. Im Prinzip Elementeverteilung und was da so an Yin- und Yang-Elementen vorhanden ist. Aber jetzt diesen speziellen Konflikt, der ja eben unterschiedliche Ausprägungen haben kann, wie jetzt bei mir, okay, ich habe halt mit Autos gespielt, oder eben bei anderen, die dann lieber ein anderes Geschlecht wären. Wir können es nicht herauslesen, aber wir erkennen ja den Konflikt trotzdem. Und da ist es dann ganz besonders wichtig, dass wir diese Menschen, und wenn es auch nur kleine Menschen sind, erst recht unterstützen mit Feng Shui. Also das heißt, besonders darauf achten, dass sie zum Beispiel ihre +60-Richtung, ihre Eigenschwingung, ihre eigene Richtung nutzen, um da Unterstützung zu bekommen. Also da würde ich dann besonders darauf achten, jetzt nicht unbedingt +90-Richtung zu nutzen, sondern ganz viel +60 und +70, also die Beziehungsrichtung, dass einfach auch die sozialen Beziehungen gefördert werden.
Mhm.
Dass da ein Rückhalt passiert, dass da das Selbstvertrauen gestärkt wird. Und wenn man dann eben das Baze anschaut, sei es Baze oder Liuzi, je nachdem, in welcher Intensität man sich das anschaut, auch da ganz besonders darauf achten, welche Elemente fehlen oder welche Elemente braucht dieser Mensch, und dann ganz besonders darauf achten. Also wo vielleicht andere Menschen eher damit umgehen können, wenn was fehlt oder es eben nicht so ausgeglichen ist, ist es hier ganz besonders wichtig. Und einen Hinweis wollte ich noch machen, weil ja insbesondere für die Berechnung des Trigramms das Geschlecht relevant ist. Da reden wir tatsächlich von den Chromosomen, weil die Chromosomen den Körper bestimmen und der Körper in Schwingung geht mit den Energien, die auf ihn einwirken, weil ja Feng Shui und die Himmelsrichtungen ist ja etwas, was von außen auf uns einwirkt. Und das ist deswegen der springende Punkt. Wir orientieren uns an den Chromosomen, also an den Geschlechtsmerkmalen, um zu sagen, das ist ein Mädchen oder ein Junge. Das heißt, wir sagen, das ist ein männlicher oder weiblicher Körper und der bestimmt die Guazahl und das Trigramm selbst. Wenn dieser Mensch sich schon hat umwandeln lassen, weil er schon so weit ist, ist es eben ganz wichtig, das auch offen zu kommunizieren, was ja Gott sei Dank die meisten machen, weil sie ja auch stolz darauf sind, dass sie es geschafft haben. Zu Recht. Aber es ist dann trotzdem wichtig, eben das Geburtsgeschlecht sozusagen herzunehmen dafür.
Mhm. Guter Punkt, ja. Denkst du denn, dass wir irgendwann mal dahin kommen, das Geschlecht, was Fluides ist, also nichts Eindeutiges mehr, also sowohl in der gesellschaftlichen Wahrnehmung als auch, also wenn es jetzt auch um Beziehungen geht, sozusagen, ich liebe einen anderen Menschen, völlig egal, ob der jetzt eindeutig Mann, eindeutig Frau, irgendwas dazwischen ist, aber auch in allen anderen Dingen.
Das ist eine sehr gute Frage. Gesellschaftlich täte es uns gut, wenn wir da noch flexibler werden. Ganz unbedingt. Also selbst jetzt in, ich sag jetzt mal, den westlichen Kulturen, wo das ja schon eben, wie du ja auch beschrieben hast, schon sehr offen gehandhabt wird, es täte uns gut, da mehr Selbstverständlichkeit reinzubringen. Gleichzeitig existiert die Welt in Yin und Yang. Wir haben die Dualität in allem. Es gibt nichts, was nicht das andere Pendant dazu hat. Und deswegen, glaube ich, wird es auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern immer geben.
Beziehst du dich jetzt auch auf die Fortpflanzung in erster Linie?
Alles. Mhm. Also tatsächlich auch Fortpflanzung. Also ich befürworte zwar die Formulierung, ich liebe diesen Menschen, egal ob Mann oder Frau. Gleichzeitig ist es wichtig, jetzt aus meiner Sicht und sozusagen aus der konservativen Feng Shui-Sicht, ist es wichtig, den Menschen nicht zum geschlechtslosen Menschen zu machen, sondern zu sagen, ich liebe diese Frau, weil mir der Mensch wichtig ist. Aber es ist trotzdem eine Frau. Also
das ist genau die Frage, weil ich glaube auch, Menschen brauchen Orientierung.
Ja.
Sie brauchen Einordnung. Gleichzeitig ist das auch was, was wir in diesem Bereich so gelernt haben. Also wir haben gelernt, ich ordne mein Gegenüber ein in männlich und weiblich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind wächst auf und kennt diese klare Zuordnung gar nicht. Und noch weiter gedacht, wer weiß, vielleicht pflanzen wir uns später gar nicht mehr. Also ja, man hat Sex miteinander und findet es toll, aber die eigentliche Fortpflanzung findet nur noch in vitro statt und auf was für einem Weg auch immer, dann brauche ich ja auch nicht mehr dieses, okay, ich muss mir jetzt sozusagen mein Gegenstück suchen, um ein Kind zeugen zu können. Mhm. Und ich bin von Anfang an so groß geworden, dass es gibt halt Menschen, die schauen alle unterschiedlich aus, sind alle unterschiedlich. Aber ich muss die nicht unbedingt in diese zwei großen Schubladen stecken können. Mhm.
Gleichzeitig sucht man für sich selbst die Orientierung. Bin ich so oder bin ich so?
Also die Frage ist aber, warum? Warum brauche ich das? Warum kann ich nicht offen sein und sagen, ich habe eigentlich alle Möglichkeiten?
Ich glaube, das ist der zweite Schritt.
Ja, genau. Aber das heißt, er ist möglich. Also ich glaube da schon dran.
Ja.
Um ehrlich zu sein. Wobei ich... Ja, die Menschheitsgeschichte ist ja wirklich unglaublich alt schon. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man innerhalb von kürzester Zeit das alles so komplett platt machen kann oder vereinheitlichen kann. Aber, und Hormone spielen sicherlich auch mit eine große Rolle, in irgendeiner Form.
Aber, jetzt muss ich gerade wieder an die Kinder denken.
Ja.
Ich glaube, es gibt kein Kind, das nicht irgendwann als einen der ersten vollständigen Sätze sagt, Jungen haben einen Penis und Mädchen eine Vagina.
Mhm.
Das sagt doch jedes Kind irgendwann, weil sie die Ordnung auch suchen. Ja, das haben sie dann von Erwachsenen gehört. Aber wäre das nicht so interessant, auch für sie selber, würden sie sich das ja gar nicht merken.
Mhm. Ich finde das Thema mega spannend. Also ich glaube, das ist was, das ist auch noch lange nicht ausdiskutiert.
Richtig.
Und vielleicht greifen wir das ja auch irgendwann mal wieder in irgendeinem Zusammenhang auf.
Mhm.
Ich glaube, wir könnten hier jetzt noch Stunden darüber weiter philosophieren.
Genau, einen Hinweis habe ich noch, was mir gerade noch eingefallen ist. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, es ist besonders wichtig, bei den Elementen dann zu gucken, was fehlt und was man zuführt. Und als Ergänzung hierzu, dann ist es ganz besonders wichtig, darauf zu achten, in welcher Yin- oder Yang-Ausprägung man diese Elemente zuführt.
Mhm. Und das erkenne ich woran? Was ist
im
dann?
Warte.
Okay, und dann können wir einmal kurz die Elemente durchgehen und du sagst Beispiele für Yin und Yang.
Ja.
Also fangen wir mal an mit Metall.
Wir fangen mit Metall an. Yang-Metall ist großes Metall, schweres Metall ist Reichtum. Yin-Metall ist kleines Metall, feines Metall, bearbeitetes, also Schmuck oder Werkzeug oder Geld.
Mhm.
Und wenn ich jetzt so etwas zuführen möchte, also Metall wären ja zum Beispiel weiße Wände oder runde Formen, dann wäre jetzt vielleicht auch das Zuführen in Yin- oder Yang-Ausprägung. Yang-Metall, grundsätzliche starre Regeln, ganz festes Gerüst, Yin-Metall, ja, Regeln, aber kleiner, feiner.
sozusagen größer, maschigere, ja, genau, Struktur vielleicht mit, ja, mehr Freiräumen.
Ja, genau. Also im Prinzip, ich sage jetzt mal Leitfäden, weniger Regeln, mehr Leitfäden. Mhm. So könnte man das zum Beispiel interpretieren. Mhm. Dann Wasser ist ja das Nächste.
Da gibt es doch kein Yin und Yang.
Ah, richtig? Doch. Nur nicht bei den Trigrammen. Es gibt jedes Element in Yin und Yang aus.
Ich lerne auch nie aus.
Genau. Aber weil Wasser und Feuer die beiden stärksten Elemente sind, gibt es bei den Trigrammen Yin Wasser und Yang Feuer. Mhm. Also auch da, sie ergänzen sich. Und im Sinne des Wassers, also wir reden hier von blauen Wänden, wir reden von Wissen. Und Yang Wasser, würde ich sagen, geht stark in Richtung Spiritualität. Yin Wasser geht in Richtung Wissen, wohldosiert. Also da geht es tatsächlich um die Dosierung des Ganzen, so kann man sich das vorstellen. Interessant wird es jetzt beim Holz. Das Yang-Holz ist eben zum Beispiel der große, dicke Eichenstamm und das Yin-Holz sind die kleinen, feinen Zweige und Äste. Und die Yin-Holz-Qualität ist eben die, die in jede Richtung geht. Hier eine Idee, da eine Idee, ach, Interesse in alles und jedem. Yang-Holz, ja, auch kommunikativ, kreativ und mit Interesse, aber konzentrierter, zentrierter. Und so könnte man das auch sagen. Also jemand, der Yin-Holz braucht, den würde ich jeden zweiten Tag zum Malen schicken, so ungefähr. Mhm. Jemand, der Yang-Holz braucht, dem würde ich vielleicht zum Holzskulpturen schnitzen schicken. Mhm. So zum Beispiel.
Mit der Kettensäge.
Mit der Kettensäge. Da wären wir wieder beim Yang-Metall, mit der Kettensäge. Mhm. Dann Feuer. Feuer ist jetzt ein bisschen diffiziler, weil Yang-Feuer ist natürlich loderndes Feuer, unkontrollierbar, sehr viel Leidenschaft, da würde ich vorsichtig mit umgehen. Yin-Feuer ist die kleine Kerzenflamme zum Beispiel oder halt kontrolliertes Feuer. Da würde ich die Leute zum Tango-Tanzen schicken. Wohl dosiert, aber schon mit Leidenschaft, sowas zum Beispiel. Bei der Erde, große Erde, ist das Gebirge, der Berg, da bewegt sich nichts. Bei der Yin-Erde, das ist die lose Erde, die trotzdem liegt und Ruhe ist. Also ich würde bei Yang- oder Yin-Erde, das ist ja dann im Prinzip Ruhe geben, Genuss. Yin ist dann wieder wohl dosiert, das kleine Stückchen Schokolade. Yang-Erde wäre das Schlammbaden, den ganzen Tag im Schlamm liegen. Das mal als Beispiel. Also auch hier wieder wohl dosiert aufpassen. Beim Yang muss man einfach immer ein bisschen aufpassen. Mhm. Genau, das waren sie eigentlich, die fünf, weil dann sind wir wieder beim Metall.
Meine Gedanken sind bei der Erde dann schon abgedriftet. Mhm. Ich habe mich schon im Wellness-Wochenende gesehen beim Schlammbaden, genießen und ausruhen.
Schokoladenshake schlürfen.
Und Schokoladenshake schlürfen, genau.
Das würde ich sagen, geht stark Richtung Yang-Erde.
Jetzt bin ich wieder da.
Gut.
Sehr schön. Okay, schließen wir das Ganze noch mit einem Tipp für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar reinzuhören in anfangs schon erwähnten Podcast von Karl Willi Wittstadt, mit dem du gemeinsam das Turtle Feng Shui Institut gegründet hast und betreibst. Erzähl mal, was kommt bei Karl Willi in der nächsten Podcast-Folge dran? Spannendes Thema.
Ja, er hat sich ja jetzt nochmal schwer eingearbeitet in die Körpergeister und Seelengeister und tatsächlich in diesem Zusammenhang auch das Thema mit Déjà-vus bearbeitet, Unbewusstem, Unterbewusstem und Bewusstem, also all diese Dinge, die eben auch an den Körpergeistern hängen und an den Seelengeistern, finde ich super spannend. Ich kenne schon ein paar Geschichten von ihm, finde es total faszinierend. Also hört unbedingt rein, das erklärt manches und gibt einem weitere Ideen.
Da bin ich neugierig. Ich hatte vor kurzem tatsächlich mal wieder ein Déjà-vu und habe mir gedacht, schon faszinierend, woraus so ein Déjà-vu entsteht, was das eigentlich ist.
Und am Ende doch ein Fehler in der Matrix?
Ja, maybe. Gut, Julia, dir vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer.
Danke euch.
Erzählt von diesem Podcast, dass wir den hier regelmäßig jeden zweiten Donnerstag weiterhin veröffentlichen können. Und klickt unbedingt auf Folgen, damit ihr auch keine Folge verpasst.
Und bewerten Sterne. Wir lieben Sterne.
Und wir lieben auch wirklich Bewertungen. Schreibt rein, was findet ihr gut, was findet ihr nicht gut?
Bitte ja.
Ehrliches Feedback.
Und Fragen.
Und Fragen.
Ach, und weiter so.
Genau.
Alles Gute.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.